Wasserkünste, der Podcast über spannende Geschichten von Wasser, Garten, Kunst und Kultur. Ein Künstler, der das Meer nicht einfach malt, sondern der ihm erlegen ist. Seiner Magie, seiner Weite, seinem Licht. Licht ist für ihn ein wichtiges und wenn nicht sogar das wichtigste Element für seine Bilder in seiner Malerei. Er folgt dem Licht, wenn es sein muss, bis nach Marbella. Moin zu dieser Folge von Wasserkünste. Mein Name ist Jörg von Edition Aqua und heute spreche ich mit einem Künstler, dessen Werke ich bei einem Spaziergang in Travemünde und in einer Hotellobby gesehen habe. Mein erster Eindruck: beeindruckend. Echt, optimistisch, lebensfroh. Und für mich war klar, mit diesem Künstler möchte ich gerne sprechen. Über die Küste, über das Meer, über den Strand und darüber, wie die Kunst ihn und das Meer ihn in Bewegung hält. Heute geht es erst einmal an die Ostseeküste, nach Scharbeutz, dann nach Marbella und dann in die weite Welt. Dort lebt und arbeitet Dr. Michael Weigel. Ich freue mich auf das Gespräch über Wasser und über seine Form der Malerei.
Dieses Spiel mit dem Licht auf dem Wasser und mit den Wolken, das ist ein Thema, was, ja, das ist unerschöpflich. Ich weiß nicht, da werde ich wahrscheinlich mein Leben lang, ich kann mich dem immer nur annähern und werde nicht fertig. Und lass mich dann so im Prozess leiten und so entsteht das Bild Step by Step. Und es kommt dabei auch durchaus vor, dass ich von einer anfänglichen Idee völlig abweiche. Dann ist eigentlich das Wasser und das, was ich jetzt hier male, überhaupt nicht ästhetisch oder überhaupt nicht schön.
Moin, Dr. Michael Weigel. Ich freue mich, dass Sie heute Zeit für mich haben und für meinen Podcast. Wie geht's Ihnen und was machen Sie gerade?
Hallo, Herr Baumhauer. Ja, ich bedanke mich für die Einladung zu diesem Podcast und mir geht es gut. Ich bin gerade frisch aus Marbella zurück und es steht die nächste Reise nächste Woche bevor. Also es sind so einige Sachen zu erledigen, immer in diesen Zwischenzeiten. Und ja, das beschäftigt mich gerade.
Sie machen mich gerade ein bisschen neidisch, weil wenn ich rausgucke jetzt im Februar 2026, für alle, die es jetzt irgendwie 2036 hören, wir haben Schnee, wir haben Winter, wir haben zwar Sonne, aber es ist schon ganz schön kalt und Sie kommen aus der Sonne wieder. Es ist ein bisschen neidisch. Nichtsdestotrotz, für alle, die Sie noch nicht kennen, wir haben uns ja schon kennengelernt, aber für alle, die Sie noch nicht kennengelernt haben, wer ist Michael Weigel?
Ja, Michael Weigel, also ich bin 52 Jahre alt, lebe an der Ostsee mittlerweile, in Hafkrug, an der Lübecker Bucht, zumindest im Sommer, im Winter arbeite ich auch viel in Marbella, dort habe ich eben noch ein Atelier. Ich bin Kunstmaler und male seit 25 Jahren Bilder von Himmel und von Meer und voller Leidenschaft und voller Begeisterung.
Das merkt man tatsächlich auch, finde ich. Also ich bin ja auf Sie gekommen durch einen Spaziergang. Wir haben in der Zeitung gelesen, meine Frau und ich, dass es in Travemünde Ausstellungen zum Thema mit Skulpturen und Thema Wasser und sowas gibt. Und dann sind wir hingefahren und sind am Schluss in einer Hotellobby gestrandet, um bei diesem Wortspiel zu bleiben. Und da waren Ihre Bilder. Und ich habe tatsächlich beim ersten Mal gedacht, das sind doch Fotos. Und dann bin ich näher hingegangen und gesagt, nee, das ist alles gemalt. Das ist ja der Hammer. Das ist ja grandios. Und es war sofort ein unglaubliches gute Laune-Gefühl. Also das war eine total schöne Stimmung, die sie mit ihren Bildern zumindest in uns erzeugt haben. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, mit dem Mann möchte ich gerne mal über Wasser und Kunst sprechen. Und wenn ich mich so ein bisschen mit ihnen, oder als ich mich so ein bisschen mit ihnen beschäftigt habe, mit ihrem Werdegang, kam raus, sie haben Kunst und Theologie studiert. Und am Ende ist es ja offensichtlich bei der Kunst geblieben. Wo ist da die Verbindung bei Ihnen zwischen Theologie, Kunst?
Ja, also für mich, vielleicht, ich muss ein bisschen ausholen. Und zwar, ich spreche das mal so. Ich bin in Hessen aufgewachsen und habe Zivildienst gemacht. auf einer Nordseeinsel, Borkum. Mhm. Und dort hat mich das Meer einfach gepackt. Und das Meer, diese Weite, diese Unendlichkeit, diese Schönheit des Meeres, diese Faszination. Und ich habe angefangen, also das Meer zu malen zu dieser Zeit aus Begeisterung. Mhm. Und zugleich hat das Meer aber diese Fragen provoziert, dieses Woher, wohin, Mensch, Natur, Schöpfung, diese ganzen Sachen. Und ich bin diesen Dingen nachgegangen, und zwar eben ganz praktisch in der Malerei und zugleich aber auch theoretisch, und habe dann insofern Kunst, also Kunst studiert hauptsächlich, aber eben auch diese Fragen, diese theoretischen Fragen bearbeitet. Also was weiß ich, einmal zum Beispiel in Kunst, Landschaftskunst, historischer Landschaftskunst. Darüber hatte ich meine Magisterarbeit später dann auch gemacht. Dann aber auch gerade in Fragen der Schöpfungstheologie, die mich nach wie vor einfach faszinieren. Inwiefern verweist die Natur auf einen Schöpfer? Also hochinteressante Fragen. Und ich habe viele Jahre immer beides parallel gemacht. Ich habe dann damals relativ schnell, also ich habe eben relativ schnell auch eine Galerie eröffnet, direkt nach dem Studium. Das war diese Travemünder-Galerie im Maritim-Hotel. Mhm. Habe aber parallel noch an der Uni gearbeitet, mit einer halben Stelle. Also so die Hälfte der Zeit Malerei, reine Malerei, und die andere Hälfte Theorie. Und also zum Beispiel dann habe ich über Naturschönheit gearbeitet und darüber dann später auch promoviert. Und so immer, ja, alle, also dieses ganze Feld im Blick gehabt. Und ich musste mich dann irgendwann entscheiden, weil nach der Promotion wäre es ja mit der Habilitation weitergegangen. Mhm. Und das macht man aber nicht mit einer halben Stelle. Und dann hätte ich im Prinzip die Malerei ganz stark eindämmen müssen. Und das wollte ich nicht. Ich habe zwar gerne an der Uni gearbeitet, aber noch lieber habe ich gemalt und so. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, ach, du kannst ja auch von deiner Malerei leben. Und habe da die Unistelle gekündigt und mich dann ganz auf die Malerei konzentriert. Und das ist, glaube ich, wann war das, 2008 oder so, ist auch schon lange her.
Wow.
Ja, ja, seitdem male ich ausschließlich, wobei mich natürlich diese anderen Fragen, die Fragen der Schöpfungstheologie und diese philosophischen Fragen drumherum reizen, aber man kann leider ja nicht alles machen und ich mache schon genug.
Ja, das habe ich auch festgestellt. Sie machen wirklich eine ganze Menge. Nun haben Sie sich ja mit, Sie haben es gerade angedeutet, mit dem Thema Ästhetik der Natur beschäftigt in Ihrer Promotion und reduzieren sich jetzt irgendwie ja doch ziemlich stark auf einen Aspekt der Natur. Und das ist ja nur mein Narrativ hier, ja. Podcast Wasserkünste, nämlich das Thema Wasser. Was fasziniert Sie an dem Thema Wasser so? Weil Sie das ja doch sehr in ganz vielen verschiedenen Facetten auf die Leinwand bringen. Und da, was ist dahinter, was Sie sagen? Ich finde immer wieder neue Aspekte. Da ist immer wieder was Neues für mich drin.
Ja, also ja, das Wasser, das Meer, es ist einmal dieser Aspekt der Unendlichkeit. Diese Weite, diese Unendlichkeit, nach wie vor diese Fragen, woher, wohin, Mensch, Natur, Schöpfung, diese ganzen Fragen, die das Meer auslöst. Gerade wenn man, ich sag mal jetzt auf einer Nordseeinsel oder einem weiten Strand lange am Wasser entlang geht, dann drängen sich förmlich meines Erachtens diese Fragen auf, wenn eben die Ablenkung wegfällt. Dann dazu kommt dieses Auditive, der Wellenschlag, der immer gleichförmige Wellenschlag, der dann auch etwas von Ewigkeit vermittelt. Das sind so diese Dinge, die, ja, die einen ungeheuren Reiz auf mich ausüben. Dieses Offene, dieses, man kommt zum Nachdenken, zum Meditieren, zum Beten, zur Ruhe. Das Denken wird weit. Gerade auch angesichts, ja, des Horizonts, des weiten Meeres, des hohen Horizonts. Also Räume öffnen sich, auch Denkräume öffnen sich. Und ja, das, da bin ich direkt süchtig nach.
Ich kann es gut nachvollziehen. Ich habe mit einem anderen Podcast-Gast über das Thema Strand gesprochen, der also mit Menschen auch an den Strand geht, die sehr krank sind und ihnen quasi den Strand als Ort der Meditation, der Heilung auch irgendwie mitbringt, auch wenn es jetzt nicht diese Krankheit heilt, aber eben die Psyche dann irgendwie heilt. Und ich habe darüber ja auch schon mit dem Psychologen, mit dem Gernot Wöhrer, zweimal gesprochen, was das Thema Wasser mit uns macht im Kopf. Das ist schon immer sehr spannend. Nur ist mir aufgefallen, als wir ihre Galerie besucht haben, sind wir eher ein bisschen rumgewandelt, und ich verlinke das natürlich, weil ich finde, das ist, wenn man in Scharbeutz unterwegs ist oder in Timmendorf oder in Travemünde, den Abspecher kann man gerne mal machen. Das ist wirklich nicht weit, zu Ihnen nach Hafkuk zu kommen, in die Galerie, sich das anzugucken, das auf sich wirken zu lassen. Sie haben, jetzt komme ich wieder zu dem Eingang, warum ich das überhaupt gefragt habe oder fragen möchte. Wenn ich mir die Bilder angucke, die sind alle sehr, sehr, sehr positiv. Also für mich sind sehr hell, sind freundlich, sind wenig dunkle Bilder. Wenn ich das richtig im Kopf habe, zumindest damals war es so, wenn man runterging, ins Untergeschoss, da waren dann mal zwei, drei, die so ein bisschen dunkler waren. Aber hier sind es doch, ich nenne sie jetzt mal optimistische Bilder vom Wasser.
Ja, ja, ja. Sagen wir es mal so. Ich habe in der Vergangenheit, ich habe ja damals an der Nordsee begonnen zu malen, und ich hatte auch früher viele, ich sage, also dunkle Meeresbilder, großformatige. Ich erinnere ein Triptychon, das war, ich glaube, über 5 Meter breit, eine Brandungswelle, ganz, also wirklich dunkel in den Farben. Und ab und an habe ich hier auch, weil mein Anreiz ist, auch das Spektrum der Meeresbilder und Himmelsbilder zu zeigen und zu erfassen, auch großformatige Bilder mit Wolken, die übers Meer ziehen und also viele Farbschattierungen in sich bergen. Aber meines Erachtens ist es so, klar, diese Bilder sind weniger ganz dunkle Bilder als hellere Bilder. Aber ich glaube, dass die Bilder diese, wie Sie das nennen, positive Ausstrahlung haben, weil es um die Weltsicht geht. Ich denke, ich fühle mich in dieser Welt geborgen. Also ich fühle mich aufgehoben. Ich empfinde eine Geborgenheit. Ich habe ein Gefühl, ich weiß, wo ich herkomme, wo ich hingehe, so. Und das wirkt sich in den Bildern oder schlägt sich in den Bildern nieder. Und ich denke jetzt zum einen in den helleren Bildern, aber auch in den dunkleren Bildern, weil auch die dunkleren Bilder oft dann eine Spannung haben zwischen hell und dunkel. Also ich finde, die dunklen Bilder sind auch positiv. Also so nehme ich es wahr. Jeder nimmt es bestimmt auch anders wahr oder sieht auch meine Bilder mit anderen Augen. Aber für mich ist es auch in der Natur eben so, wenn ich Stürme erlebe, dann, ich liebe diese Stürme, also diese Gewalt der Natur, die fasziniert mich. Auch wenn es ganz dunkel ist, trotzdem fühle ich mich aufgehoben und geborgen und spüre eben nicht so diese Angst oder dieses, ich weiß nicht. Also ich denke zumindest, dass diese Weltsicht irgendwie sich in den Bildern zeigt. Mhm. Also diese hoffnungsvolle Weltsicht, so nach dem Motto, letztlich wird es gut werden, so. Und das ist, glaube ich, dieser Punkt.
Deshalb finde ich wahrscheinlich Ihre Bilder auch so ansprechend, weil das genau eben das transportiert. Also das kriegen Sie ja sehr, sehr gut hin, also zumindest in meinen Augen. Wahrscheinlich ist es auch so, dass wir als Menschen, in dem Fall jetzt ich als Podcast-Host, diese Bewertung mit reingebracht habe, weil die Natur an sich ist ja nicht optimistisch oder pessimistisch oder negativ oder positiv oder brutal oder sensibel, sondern sie ist eben Natur. Und wir bringen ja diese Konnotation oder diese Bewertung mit rein als Menschen. Und ich merke das, wenn ich mit meiner Frau zum Beispiel über Fotografie spreche, sie sagt, schwarz-weiß ist so überhaupt nicht ihrs. Das ist für sie immer negativ. Und ich finde, Schwarz-Weiß-Fotografien können unglaublich toll und positiv und eindrucksvoll sein. Also von daher, wahrscheinlich ist es immer das, was man persönlich reininterpretiert, ne?
Okay. Ja, ich denke, davon können wir uns gar nicht lösen, von unserer je eigenen Sicht auf die Welt. Und das wird sich gerade bei einem, ich denke mal, bei einem Musiker oder bei einem bildenden Künstler niederschlagen, ob ihm das bewusst ist oder nicht. Also ich mache mir ja auch kein, also sagen wir es mal so, ich überlege mir ja jetzt nicht so, ich möchte das so und so malen, um die Weltsicht dort einzubringen. Ich male einfach meine Bilder und ich komponiere diese Bilder nach formalen Aspekten, um eine Spannung im Bild zu haben, um Lebendigkeit zu erzeugen, eine besondere Wolkensituation, um die in Szene zu setzen oder eine Welle, die Schönheit dieser Welle zu zeigen. Und alles Weitere findet sich irgendwie wahrscheinlich genauso, wie Sie schreiben. Wenn Sie schreiben, wenn Sie Texte schreiben, dann, da schlägt sich ja auch alles nieder an Ihren Erfahrungen, an Ihren Erlebnissen. Das wird sich alles auch bewusst, aber auch ganz unbewusst noch in diesen Texten finden.
Ja, ist vielleicht beim Schreiben auch manchmal die Gefahr, dass das so ist, ne? Dass man dann etwas rein unbewusst vielleicht auch etwas mit einbringt, was für jemand anders missverstanden werden kann oder wie auch immer. Nur habe ich in einem Interview gelesen, dass Sie Ihre Meereserfahrungen in den Bildern mitverarbeiten.
Ja.
Was verbirgt sich dahinter? Ich meine, nun leben Sie am Meer und leben in einer sehr schönen Ecke am Meer, muss man auch dazu sagen, oder an zwei Meeren, wenn man so möchte. Also was sind das so für spezielle Erfahrungen, die Sie da verarbeiten?
Also was, glaube ich, eine große Rolle spielt, ist das Licht. Ich liebe zum Beispiel hier an der Ostsee die Morgenstimmung. Beim Morgens ist alles noch sehr, sehr still hier. Ich lebe ja hier in Hafkrug an einer Ecke, wo im Sommer auch sehr, sehr viele Touristen kommen. Es ist unglaublich schön hier, aber das wissen die Menschen auch. Und es kommen sehr viele Gäste hierher und das ist ja auch toll. Und ich habe auch gern den Kontakt mit den Menschen. Aber ich liebe auch die Stille und die finde ich morgens. Morgens ist die Lübecker Bucht in der Regel ruhig. Das Wasser ist meist ruhig. Die Sonne steht über der Ostsee. Also man hat diese Lichtspiegelung und man hat diese Stille der Natur. Ich gehe dann oft recht, jogge oft am Strand dann. Und wenn ich dann nach Sierksdorf komme, dann hört man dann noch das Rauschen der Bäume, das Zwitschern der Vögel. Es ist ein wunderschönes Naturerlebnis und dazu dieses Glitzern der Sonne auf dem Meer. Und das sind Eindrücke, die ja einfach, die sehr kraftspendend sind und die sehr, sehr inspirierend sind. Und das ist hier an der Ostsee für mich ganz, ganz toll. Aber, und in Marbella ist es so, dort kann ich dort gehe ich auch morgens joggen und in den Sonnenaufgang hinein. In diese Richtung laufe ich. Das ist ähnlich ruhig. Dort ist die Sonne halt schon viel kraftvoller und natürlich ist das Mittelmeer lebendiger, aber es ist auch diese Stille des Morgens, die ich liebe. Und was man dort noch hat, das sieht man ebenfalls dort am Strand, zumindest jetzt zur Winterzeit, den Sonnenuntergang, der extrem golden ist, ein ganz, ganz, ganz warmes Licht und das ist einfach auch faszinierend. Das sind so diese Lichtaspekte, das Spiel, das Licht auf dir, was das Licht mit dem Meer macht, mit dem Wasser macht, das ist unheimlich reizvoll. Und wenn ich noch eine Sache anführe, und zwar, ich hatte einmal einen gewaltigen Sturm von See aus auf der Nordsee erlebt. Und es war war auch unglaublich gigantisch. Ich war auf einem großen Schiff. Wir wollten eigentlich in die Elbe reinfahren. Die Elbe war gesperrt für diese großen Schiffe aufgrund des Sturms. Und ich konnte eben diesen Sturm erleben und zugleich das das Licht, was immer wieder durch die Wolken durchblitzt und auch dieses, die Wasseroberfläche und die ganze Himmelssituation unheimlich lebendig macht. Also dieses Spiel mit dem Licht auf dem Wasser und mit den Wolken, das ist ein Thema, was, ja, das ist unerschöpflich. Ich weiß nicht, da werde ich wahrscheinlich mein Leben lang, ich kann mich dem immer nur annähern und werde nicht fertig. Also, aber das, Sie hören auch schon, ich höre gar nicht mal auf zu reden, wenn es darum geht.
Ja. Ich finde das sehr schön, ich höre da auch unglaublich gerne zu. Nun haben Sie ja gesagt, Sie sind in Marbella, im Süden. Was zieht Sie denn so in den Süden? Ich meine, Sie leben Sie sagten es gerade, an einem richtig schönen Ort. Also wir leben hier in Schleswig-Holstein sowieso in einem schönen Land, aber jetzt nochmal sozusagen das ein bisschen getoppt, am Meer, direkt mit so einem Sandstrand und trotzdem zieht sie in den Süden. Was?
Ja.
Also unter anderem in den Süden.
Ja, ja, es hängt auch mit dem Licht zusammen, weil nämlich von Frühjahr bis Herbst ist es ja wunderschön hier an der Ostsee. Allerdings in den Wintermonaten sind die Tage sehr kurz. Und da habe ich tatsächlich auch Schwierigkeiten mit dem Malen, weil ich brauche für das Malen das Tageslicht. Und das fehlt mir hier. Also wenn es erst so 9:30, 10 heller wird, an manchen Tagen wird es gar nicht richtig hell. Und dann wird es um 3:30, 4 schon wieder dämmerig und dunkel. Dann fehlt mir das Licht zu malen, weil ich, ja, und das, also das ist ein ganz wichtiger Faktor für mich, dass ich einfach Licht habe. Und dann sind es aber auch natürlich diese, ja, ich fühle mich, also manchmal denke ich, eigentlich gehöre ich nach Spanien. Ich fühle mich dort unheimlich wohl. Das liegt natürlich am Meer, aber es liegt auch an der Vegetation, gerade Marbella. Es ist so grün und es sind dort so tolle Pflanzen, also nur so eine wunderschöne Vegetation, das tut einfach der Seele auch gut. Und das sind auch dann so Punkte, die da mit hineinspielen. Die Wärme natürlich, dort ist es dann frühlingshaft in den Wintermonaten und ja, also ich bin absolut begeistert eben auch von diesem Ort. Ja. Und ich bin in Marbella eben nicht dort, wo jetzt so diese Schickimicki-Zentrum ist. Das ist nicht so mein Ding. Ich bin im Osten von Marbella, im grünen Osten, dicht am Strand, dicht an den Bergen, die dort ja auch sich hochziehen. Die Sierra Nevada ist 2,5 Stunden entfernt. Dort kann man Skilaufen in Spanien. Hm. Und zwar, ich glaube, sogar bis März oder April. Also man hat diese schneebedeckten Berge in der Ferne, aber auch Berge, die sich direkt hinter der, an der Küste hochziehen. Zugleich dieses tolle Mittelmeer mit dem Licht an der Costa del Sol und eben diese also wirklich beeindruckende Vegetation. Wir haben da zum Beispiel einen Mangobaum steht da im Garten. Das ist einfach cool.
Und auch noch so lecker.
Ja.
Denn kommt da jetzt wieder die Ästhetik durch? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, Michael Weigel joggt durch die fantastische Vegetation und plötzlich kommen keine Meeresbilder mehr raus, sondern es kommen auch jetzt wieder Pflanzenbilder raus.
Weil ja, soll ich Ihnen was sagen?
Na?
Ich habe das Atelier habe ich ja jetzt erst, das ist ja jetzt ganz frisch. Mhm. Und ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, mich also auch mal, also da was mit der Vegetation zu machen. Also das ist mir auch noch nie passiert. Aber gut, wir werden sehen, was passiert. Es sind auch viele andere Sachen, die ich dort eben also malen möchte. Also die natürlich mit dem Meeresbilder, die ich dort malen möchte. Und ich habe viel Inspiration und mir fehlt fast die Zeit, mich dem zu widmen.
Ja. Nun malen Sie ja, also gefühlt steht ja nicht dran, aber zumindest nicht immer, malen Sie ja Bilder von der Ostsee. Aber Sie sind ja unglaublich viel gereist und am Ende des Tages sind es gefühlt ganz, ganz, ganz viele Bilder vom Strand und automatisch, wahrscheinlich projiziere ich das jetzt automatisch in Richtung Ostsee. mit Sand und Wellen und Licht. Und Sie haben es ja gerade gesagt, wie wichtig das Licht auch für Ihre Malerei ist. Welche Rolle spielt da tatsächlich auch der Strand, also der Sandstrand oder die Dünen? Weil zumindest in Erinnerung habe ich jetzt kein Bild, wo ich sage, ja, da, das ist der alte Borkumer Weigel, der da jetzt noch hängt. Da hat er noch mal was von der Dünenlandschaft oder, nee, Quatsch, von den Salzwiesen wie gemalt. Habe ich so nicht entdeckt. Also.
Ja. Ja, es ist ja so. Gut, ich habe auch auf Borkum, klar, da hatte ich auch mal ein Dünenbild dabei, aber weil diese Dünenlandschaften sind einfach auch toll mit dem Meer im Hintergrund. Das hat ja so einfach eine tolle Weite. Aber es war immer so, Himmel und Meer stand immer ganz klar so im absoluten Zentrum, auch hier. Von daher unterscheiden sich die Orte jetzt gar nicht so sehr. Natürlich, die Nordsee ist sehr eigen, gerade auch wenn man die Meere kennt auf der Welt, dann wird man auch feststellen, ups, wir haben hier in Deutschland mit der Nordsee ein ganz, ganz besonderes Meer. Mit dieser enormen Ebbe-Flut, mit dieser, also wirklich, die ist auch sehr, sehr gewaltig, die Nordsee. Das ist schon ein wirklich beeindruckendes Meer. Hier an der Lübecker Bucht, wo ich jetzt ja den ganzen Sommer immer lebe, ist es ja sehr, also hier kann man auch direkt am Wasser leben und es ist so, ja, viel lieblicher. Und viel, ja, es ist nicht rau, selten im Winter mal, aber es ist in der Regel nicht rau. Es ist ja sehr, ja, wir haben immer mal ein paar Wellen. Es ist aber wirklich ein friedliches Meer. Mhm. Und dann ist es ja so, ich bin viel auf Ausstellungsreisen und habe mir die Meere und schaue mir nach wie vor die Meere der Welt an. Und zwar sämtliche Meere. Und diese Inspiration, die kommen dann in die Bilder auch rein. Auch diese Himmelssituationen, die zum Beispiel auf der Südhalbkugel anders sind, als wir sie hier haben, das verarbeite ich in den Bildern, aber nicht so, dass ich jetzt sage, okay, das hier ist jetzt das ist ein Bild von den Seychellen, das male ich jetzt so ab oder da bin ich jetzt hier in Nordamerika. Nein, es sind so diese Eindrücke, die sich dann finden in den Bildern. Mal ist es dann ein Anlass zum Beispiel, ich bin in der Karibik und mal jetzt habe diese Farben als Anlass fürs Bild. Aber letztlich entstehen die Bilder ja sowieso über mehrere Wochen hin. Und werden dann auch, die gucke ich mir dann immer wieder an, die Zwischenergebnisse, und schaue dann auch nach kompositorischen Gesichtspunkten und lasse mich dann so im Prozess leiten. Und so entsteht das Bild Step by Step. Und es kommt dabei auch durchaus vor, dass ich von einer anfänglichen Idee völlig abweiche. Und so, dass man nur bei wenigen Bildern letztlich sagen kann, okay, das ist jetzt genau die und die Situation, kommt auch vor. Aber bei den meisten Bildern ist es so, die finden sich angesichts der Inspiration, angesichts der Eindrücke. Und ich kann dann im Nachhinein sagen, okay, das ist jetzt hauptsächlich von der Ostsee inspiriert oder das war jetzt eine Inspiration vom Nordatlantik oder so.
Also quasi eine Melange verschiedener Meere, die da unter Umständen zusammenkommt.
Ich denke schon. Ich denke schon, auch da kann ich mich auch, glaube ich, gar nicht so richtig von lösen, weil ich diese Meereseindrücke eben überall so gesammelt habe auf der Welt. Und wenn ich dann das Meer male, ja, da ich es ja aus nicht jetzt direkt abmale, sondern ich male aus der Vorstellung als Komposition, da kommen so viele Gedanken, die mit dazu, oder die fließen einfach mit ein, so dass ich jetzt schwer sagen kann, das ist jetzt nur meine Eindrücke der Ostsee und alles andere bleibt außen vor.
Mhm. Was mir aufgefallen ist, dass quasi ganz wenig Lebewesen auf Ihren Bildern sind.
Ja, ich male keine Vögel oder Menschen oder andere Tiere in die Bilder. Die Bilder sind wirklich reduziert auf Himmel, auf Meer, eben Strand vielleicht noch, weil das einfach so ich glaube, es liegt daran, dass es diese Unendlichkeit und diese Weite sind, die mich so catchen. Und was man da jetzt, wenn man jetzt da irgendwas machen würde, ich mal da eine Boje rein oder eine Segeljacht oder so, das ist gleich ein anderes Thema, das lenkt ab. Also man schweift mit dem Auge dann übers Bild und bleibt dann an dem Segelboot hängen. Und es ist gleich was ganz anderes als ein Bild, was vielleicht was von Ewigkeit zeigt oder von Offenheit, von Weite, von Zeitlosigkeit. Das wäre dann sofort, ich weiß nicht, das ist nicht meins. Also ja. Ich möchte dieses Zeitlose, diese Schönheit der Natur, unabhängig auch vom Menschen eben. Also das ist das, was meins ist, was mich so fasziniert.
Ist das auch der Aspekt der Ästhetik der Natur, die Sie am Wasser so fasziniert? Also dieses, ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn man darüber promoviert, die Natur ist ja unglaublich groß und Ästhetik, darüber jetzt wirklich das mal so ein bisschen zu reduzieren auf den Begriff oder auf diesen Lebensraum Natur, ich stelle mir das schwierig vor. Nur haben Sie es ja gemacht. Was ist am Wasser so ästhetisch aus Ihrer Sicht?
Ja, das ist eine interessante Frage. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel eine evolutionstheoretische Perspektive auf die Natur sehe, dann ist eigentlich das Wasser und das, was ich jetzt hier male, überhaupt nicht ästhetisch oder überhaupt nicht schön. Das dürften wir eigentlich nicht, also aus dieser Theorieperspektive dürften wir das eigentlich nicht als schön empfinden, weil es kein, ich sag mal, so ein lebensfreundlicher Ort unbedingt ist. Aus evolutionstheoretischer Perspektive würde man sagen, okay, das sind jetzt Landschaften, Savannenlandschaften, also ein bisschen hügelige Landschaften, viel Grün, da wo man Wasser vermutet, also Trinkwasser, da wo man irgendwie Lebewesen vermutet, die man vielleicht essen kann und so weiter. Also aus dieser Sicht kann man das nicht, ja, geht das nicht einher. Aber da zeigt sich auch schon gleich die Schwierigkeit einer einzelnen Theorieauffassung. Also es gab ja mal eine Zeit, wo man rein evolutionstheoretisch sowas zu erklären versuchte. Davon ist man mittlerweile weg, weil eben das einfach nicht genug trägt, nicht differenziert genug ist, diese Erklärung, und vieles eben nicht erklärt. Und insofern bin ich auch immer dafür, dass man interdisziplinär denkt, dass ich nicht nur als Biologe versuche, was zu erklären, sondern dass ich auch als Biologe mir darüber klar bin, wo die Grenzen meiner Wissenschaft sind, die Biologie als Wissenschaft vom Lebendigen, dass ich nichts darüber sagen kann, woher letztlich Leben stammt, dass ich das vielleicht dann der Theologie, der Philosophie überlasse und auch diese Demut habe. Da plädiere ich immer oder damals auch schon zu sagen, Leute, als Biologen ist es wichtig, auch viel Philosophie der Biologie mit zu berücksichtigen. Und überhaupt finde ich es immer gut, wenn man über den Tellerrand der eigenen Wissenschaft schaut und guckt, was die anderen zu sagen haben. Und manche Dinge lassen sich nach wie vor immer noch nicht erklären. Und das ist einfach so. Und auch, warum wir jetzt zum Beispiel diese Meereslandschaften als schön empfinden, da kommen auch verschiedene Aspekte dann möglicherweise zusammen. Vielleicht ist es was von einer biologischen Sicht. Vielleicht sind es kulturwissenschaftliche Aspekte, die noch mit einfließen. Ganz bestimmt sind es persönliche Aspekte, Erlebnisse, Erfahrungen, die da noch mit hineingehen. Also es ist ein weites und offenes Feld und ein Forschungsraum, der wahrscheinlich auch nicht letztlich also zu eindeutigen Antworten führen kann. Ja, aber deswegen können wir es ja trotzdem als wunderschön empfinden. Und ja, ich fand es auch immer reizvoll, eben einmal diese Fragen im Blick zu haben, aber zugleich mit dem Herzen, mit dem Gefühl zu schauen und mich von der Schönheit des Meeres, des Himmels einfach beschenken zu lassen.
Ja, und ich kann das ja auch sehr gut nachvollziehen, und ich glaube, das können ganz, ganz viele Menschen nachvollziehen, denn es muss ja etwas in uns auslösen. Ob man das jetzt mit dem Begriff schön oder ästhetisch verbindet, lasse ich dahingestellt. Aber nicht umsonst zieht es ja so viele Menschen ans Meer, Urlaub am Wasser. Also irgendwie immer das Wasser. Und ich glaube auch kulturhistorisch oder evolutionstechnisch ist es ja so, dass wir auch die Plätze am Wasser gesucht haben als Verkehrsweg, als Lebensmittel, als Abfallentsorgung, was auch immer. Also das Wasser war ja schon immer ein zentraler Bestandteil. Und warum sind Meeresgrundstücke so teuer, ne? Oder Seegrundstücke? Weil die Leute das schön finden dort. Also jetzt mal ganz plakativ ausgedrückt.
Ja.
Ich glaube, da ist schon, die Ästhetik ist schon definitiv da. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn für Sie am Wasser so ästhetisch? Also für mich
am Weigel. Ja, für mich, ja, das ist dieses, ja, letztlich ist es dieses offene, ich denke, es ist dieser offene, weite Blick in dieses Unendliche, das im Zusammenspiel eben einfach mit dem Licht auf dem Meer und mit den auditiven Elementen, mit dem Rauschen, dem gleichförmigen, ja, Schlagen der Wellen an den Strand. Das sind so Punkte, die zusammenkommen und die mich einfach unheimlich faszinieren. Die Farben des Meeres sicherlich auch. Der Wind, der da meist mit verbunden ist, der einem um die Nase fliegt. Ja, es kommt so einiges zusammen. Auch diese Atmosphäre am Meer bestimmt. Also dieses, ich sag jetzt mal, auch wenn Menschen am Strand sind, es ist so, am Strand sind alle gleich sozusagen. Da hat jeder, sag ich mal, im Sommer seine Badeklamotten an, egal, ist er reich, ist er arm oder sonst was, völlig egal. Am Strand sind alle gleich und es ist oft gerade an den sommerlichen Stränden, so eine lockere Atmosphäre. Es hat was Leichtes, was Luftiges. Das sind so verschiedene Sachen, die zusammenkommen. Weil dann natürlich auch wieder diese Naturgewalt, die mich ja auch reizt an den Stürmen, wenn da kein Mensch draußen ist. Ja, es ist eine Melange. Es kommt einiges zusammen.
Ich merke das schon. Das ist manchmal wahrscheinlich auch gar nicht so einfach in Worte zu fassen, weil es eben auch viele Gefühle sind. Ne? Ich glaube, Ästhetik macht auch viel mit Gefühl. Nun, hat das Meer ja auch ein bisschen, oder das Wasser und das Meer immer ein bisschen was Ambivalentes, also für den einen Ruhe, Geborgenheit, für den anderen Inspiration, Temperament oder vielleicht auch diese Biophobie, die wir jetzt haben und entwickeln, das heißt die Angst oder Aquaphobie ja sogar, also die Angst vorm Wasser. Bei Ihnen habe ich das Gefühl, das ist eher etwas Ruhiges und Positives, also wenn Sie machen für mich zumindest einen sehr ausgeglichenen, ruhigen Eindruck. Und jetzt haben wir da draußen ja aber eine Situation, dass sich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes unser Klima wandelt. Also wir haben eine Veränderung, eine sehr starke Veränderung. Merken Sie das auch beim Malen und hat das Einfluss auf Ihr Bild vom Wasser?
Ja, also nee, das hat für mich jetzt keinen direkten Einfluss auf mein Bild vom Wasser, weil diese verschiedenen Aspekte oder diese auch kulturhistorische Blickwinkel auf Meer, ja, es ist dann ja auch letztlich dieser kopflastige Aspekt, der mit reinspielt. Und wenn ich male, dann lasse ich mich einfach von meinem Gefühl, also emotional leiten, und ich versuche auch wirklich viele Dinge, ja, ich versuche mich dann in dem Bild, also in das Bild als Gegenüber hineinzufühlen. Es ist nicht unbedingt so, dass ich jetzt so sehr ruhig wäre. Im Gegenteil, ich bin auch sehr umtriebig und mache eigentlich viel zu viel. Aber das Bild, das Meeresbild ist letztlich beim Malen mein Gegenüber. Und wenn ich male, dann beschäftige ich mich gedanklich eben mit dieser Weite, mit dieser Schönheit. Letztlich ist es ja auch was, eine Sehnsucht. Und mit diesen Dingen, die habe ich dann immer vor Augen, ich male ein Meeresbild, ich male die Weite, ich male blau, ich male den Himmel und bin gedanklich darin. Und das ist auch was Meditatives, das beruhigt auch und bringt mich als umtriebigen Menschen auch immer wieder so ein bisschen runter.
Ja.
Und ja, insofern ist das wie beim Betrachter, der vielleicht aufs Meer schaut und das als etwas Meditatives wahrnimmt oder auch als Meditation wahrnimmt, bei mir eben auch so beim Malen, dass es meditativ oftmals ist, weil es eben dieses Ruhige, dieses Weite, dieses Unendliche gegenüber auf der Leinwand ist.
Also das mit dem ruhig malte ich jetzt auch eher in Richtung ausgeglichen. Und ich glaube, gerade Menschen, die sehr untrübig sind, können durchaus noch kreativer sein, wenn sie ausgeglichen sind. Und vielleicht, ich stelle das jetzt einfach mal so in den virtuellen Raum, dass das mehr ihnen auch eben diese Ruhe gibt, ausgeglichen zu sein, um ja, dann wiederum die Kraft zu finden, diese Umtriebigkeit auszuhalten. Das ist ja auch, das geht ja auch an die Kraft unter Umständen und gerade weil sie ja, so viel unterwegs sind. Nun haben sie ja neben den Bildern auch zwei Bildbände gemacht mit, oder mehrere Bildbände, auf zwei sind wir so im Kopf, mit ihren Bildern und gemeinsam mit anderen Künstlern. Und sie haben, wenn ich das richtig im Kopf habe, 24 Menschen ausgewählt und sie darum gebeten, ihnen, ja, sie zu Wort kommen zu lassen, also diese Menschen in ihrem Buch zu Wort kommen zu lassen. Und das eine war, was erzählt mir das Meer? Was steckt ja hinter diesem Projekt oder hinter diesen Projekten? Und wie haben Sie die Menschen gefunden?
Ja, vielleicht hole ich da auch ein bisschen aus. Das erste Buch, ich habe mir den Himmel eingeladen, haben Wolfram Eicke und ich zusammen ja gemacht. Das ist ein, Wolfram Eicke ist ein oder war ein Dichter, ein Liedermacher, ein toller Künstler, der irgendwann mal zu mir ins Atelier kam und sich vorstellte und wir haben uns angefreundet und saßen auch ganz oft vor den Stufen bei mir am Atelier, haben auf die Ostsee geschaut und philosophiert über Gott und die Welt. Und irgendwann haben wir gesagt, es gibt so viele Katastrophenmeldungen unentwegt, wir setzen mal was richtig Schönes dagegen. Wir machen mal was Schönes, mal was anderes. Und da haben wir eben dieses Buch gemacht, 24 Bilder, dazu 24 tolle Texte von Wolfram. Kurze Texte, ja, die Seele berühren, sage ich mal. Hochqualitativ, die seine Texte eben auch. Und das war ein tolles Projekt, ging leicht von der Hand, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben es vorgestellt mit vielen Musikern, die dann eben auch, ja, also es war insgesamt ein schönes Projekt, wunderschönes Projekt. Und
darf ich da ganz kurz dazwischen?
Ja.
Haben Sie da aus quasi Bilder aus Ihrem Fundus genommen oder haben Sie gesagt, für dieses Projekt male ich einfach auch neue Bilder?
Sowohl als auch. Ah, okay. Wir hatten teilweise Bilder hier, zu denen Wolfram eben sich Texte überlegt hat. Und teilweise hatten wir aber auch Texte, zu denen ich Bilder gemalt habe. Also das ging so Hand in Hand, so dass wir das dann zusammen zugeordnet haben. Hat hervorragend funktioniert. Also es war ein ganz flüssiges Projekt. Es hat sich angefühlt wie aus einem Guss.
Super.
Und dann, als die erste Auflage vergriffen war, hatten wir über eine Neuauflage nachgedacht und wollten eigentlich eine Neuauflage machen. Und dann ist Wolfram verstorben. Und das war sehr, sehr traurig für mich, weil wir auch wirklich sehr gute Freunde waren. Mhm. Und ich habe dann noch überlegt, machst du jetzt diese Auflage alleine, beziehungsweise mit seiner Witwe zusammen? Und habe dann aber gesagt, ich mache was anderes vorerst. Und zwar, ich habe einen wichtigen Menschen verloren in meinem Leben. Ich schaue aber jetzt nach vorne und habe ein Projekt mir überlegt, bei dem ich auch 24 Bilder gerne wieder in einem Bildband haben möchte. Dazu aber Texte, 24 Texte von Menschen, die mit dem Meer zu tun haben. Das war das eine Kriterium. Und aber viele von diesen Menschen sind Menschen, wichtige Menschen aus meiner Vergangenheit, die ich eben für dieses Buch wieder zusammengetrommelt habe. Also alte Professoren von mir beispielsweise, die mein Lieblingsprofessor, also zwei meiner Lieblingsprofessoren damals aus dem Studium, die haben dann mitgemacht. Dann zum Beispiel, als ich auf Borkum im Kinderkurheim gearbeitet habe, Zivildienst, das wurde von katholischen Schwestern geleitet. Und eine dieser Schwestern ist immer am Strand joggen gewesen. Die war dem Meer so verbunden und die hat das so geliebt. Die habe ich angeschrieben nach 25 Jahren, ob sie mitmacht. Und die war dann auch dabei. Und dann, also einige solcher Menschen aus meiner Vergangenheit, wichtiger Menschen aus meiner Vergangenheit. Und dann aber natürlich auch ein paar neue, also originelle Menschen, die mit dem Meer verbunden sind. Was weiß ich, Frau Professor Boetius, die Polarforscherin. Oder Knut Knutzen, das ist Deutschlands einziger Wattpostbote. Dann habe ich noch André Wirsig begeistern können. Das ist der Extremschwimmer, der die ganzen Meerengen durchschwommen hat. Kürzlich, oder was heißt kürzlich, ist auch schon ein bisschen her. Da ist er vom Festland aus nach Helgoland geschwommen. Ja, und solche Menschen, die haben eben auch mitgemacht, was weiß ich, Rolf Zukowski. Rolf hat mit Wolfram zusammen auch ein Musical mal gemacht, der hat auch mitgemacht. Also wirklich auch tolle Menschen, die in unterschiedlicher Form mit dem Meer verbunden sind. Der Segelweltmeister, der Kreuzfahrtkapitän. Und jeder Einzelne hat dann zu einem Bild eben geschrieben, was ihr oder ihm das Meer bedeutet. Und das ist eben insofern ein ganz buntes Projekt geworden, vielseitig, aber voller Emotion auch und voller interessanter Gedanken, weil, ich sag mal, ein Knut Knutzen, der zweimal die Woche die Post übers Watt auf dem Rucksack von Pellworm auf die Hallig Süderoog bringt und das Jahre schon macht, der hat was zu sagen. Genauso wie der Freitaucher, der mit weißen Haien taucht. Also die haben originelle Sichtweisen aufs Meer und Erfahrungen mit dem Meer, die ich eben nicht habe. Und von denen, das ist schön, davon zu hören. Ja.
Ja, die sind ganz nah dran im wahrsten Sinne des Wortes oder teilweise auch eben mittendrin und
ja,
erleben das Meer sicherlich auch anders. Haben Sie die mal gefragt, ob die ein besonderes Bild vom Meer haben oder eine besondere Ästhetik im Meer sehen? Oder?
Ja, ich habe nicht so theoretisch gefragt.
Ja.
Ich habe eher diese Frage, also war die Frage, was bedeutet dir das Meer oder was ist dir wichtig am Meer? Oder was bedeutet das Meer für dich? So, das war so diese Frage und insofern auch die auch ein bisschen offen gestellt. Und so waren auch diese Antworten eben so ein bisschen freier. Mhm. Einige zielten natürlich auf die Ästhetik ab, diese Schönheit des Meeres, diese Ruhe, da wurde das beschrieben, was das Meer auslöst. Es ist unterschiedlich. Eine Dankbarkeit, einer hat geschrieben, das Meer bedeutet für ihn ganz viel Freundschaft. Es waren ganz verschiedene Aspekte, Geheimnis, ja, Glück, Frieden, fast ausschließlich sehr, sehr positive Aspekte.
Ich kann mir vorstellen, dass das auch tatsächlich mit den Menschen, die so dicht mit dem Meer leben, dass für die das Meer doch eher positiv belegt ist als negativ belegt ist. Und nicht umsonst bleiben die dann doch in der Region oder kommen wieder zurück. Also ich habe einen guten Freund, der auch schon Gast in meinem Podcast war, ein Jurist. Da haben wir über das Thema Juristerei und Wasser mal so ein bisschen diskutiert. Und er sagte, als er aus dem Studium im Süddeutschen hier hochkam, er sagt, er ist immer einmal erst auf den Deich und hat sich durchpusten lassen und musste aufs Meer gucken. Also ich glaube, das ist dann schon irgendwo tief drin.
Ja.
Was uns dann abgeht, wenn man schon so lange hier lebt oder immer hier lebt, dass man das dann auch schwer vergessen kann und es einen doch immer wieder hinzieht. Sehr schön, ich finde das total, Entschuldigung, Sie wollten was dazu sagen.
Ja, ich wollte das nur bestätigen. Also ich glaube, diese, Das ist auch so eine Prägung, die vielleicht da auch mit hineinspielt, wenn man das als Kind erlebt hat, dass man da auch sich nicht wirklich von lösen kann, wenn man zum Beispiel vom Meer wegziehen muss. Mhm. Ich habe auch oft Gäste hier bei mir im Atelier, die sowas beschreiben, also dass sie aufgewachsen sind am Meer und dass sie aber jetzt, was weiß ich, in der Schweiz leben und die Sehnsucht treibt sie immer wieder hierher oder eben an südliches Meer. Das ist dann tief drin.
Ja, wobei, also es ist tatsächlich schon ein Unterschied, wenn ich das jetzt gerade so für mich mal reflektiere. Die südeuropäischen Meere, die ich kenne, also jetzt dann tatsächlich eher so ein bisschen intensiver im italienischen Raum, das Tyrrhenische Meer oder ähnliches, ist alles auch wunderschön, aber es ist doch nochmal ein Unterschied zur Ostsee oder zur Nordsee. Also es ist doch schon mal einfach ganz anders und wahrscheinlich macht es das am Ende des Tages auch einfach aus, was wir so faszinierend finden, dass es so unterschiedlich ist. Und das ist schön, wenn Sie jetzt die nochmal so zurück oder in die Zukunft blicken. Sie malen Meer und Sie leben am Meer. Gibt es manchmal auch den Wunsch nach Abwechslung oder sagen Sie, die Geschichte, die Bilder, die Motive vom Meer sind noch lange nicht alle auf meinen Leinwänden angekommen?
Ja, also ich sehe das, also ich denke, je mehr Meere ich sozusagen erlebe, umso vielseitiger wird auch das Thema. Je weiter man einsteigt, umso breiter wird es. Insofern sind die Themen sind noch nicht auf den Leinwänden angekommen. Und gerade auch jetzt nochmal mit diesem neuen Atelier in Marbella, da sind nochmal, also wenn ich da jetzt, ich verbringe da ja dann auch relativ viel Zeit im Winter, das ist nochmal eine andere Erfahrung als sonst auf meinen Reisen. Und da möchte ich definitiv noch weiter einsteigen, habe ich total Lust drauf. Und ja, und ich stelle aber auch fest, ich bin jetzt 53 oder werde jetzt 53 nächste Woche. Und je älter ich werde, umso, ich habe das den Eindruck, ich muss mich immer von mehr Sachen lösen. Die Zeit zerrinnt irgendwie. Insofern, ich freue mich darüber, wenn ich wirklich Zeit habe, mich dem zu widmen. Und ich denke, ja, um es kurz zu machen, die Themen sind noch nicht auf den Leinwänden angekommen. Es gibt noch andere Sachen, aber es ist, nee, da ist noch gut was zu tun.
Super, dann gibt es auch immer wieder einen Grund, bei Ihnen im Atelier vorbeizugucken oder auf Ihrer Webseite zu schauen. Das werde ich natürlich alles verlinken. Nun kommen wir, und ich finde das ja, da wir zum Ende des Gesprächs kommen, schon eine sehr positive Aussicht, zumindest für alle, die sich gerne mal Ihre Malerei anschauen möchten und mit Ihnen vielleicht nochmal drüber sprechen, wie Sie das Meer sehen. Die Möglichkeit gibt es ja, wenn man bei Ihnen reinschaut. Und Sie haben ja, zumindest haben wir das offen mitgekriegt, immer ein offenes Ohr auch. Und wenn wir jetzt so am Ende des Gesprächs die drei Fragen, die ich eigentlich immer meinen Gästen stelle, drei Tipps für die Zuhörenden, wenn sie sich für Wasser, Kunst, Malerei interessieren. Haben Sie drei Tipps für meine Gäste?
Also sagen wir es mal so, ein Geheimtipp hier an der Lübecker Bucht. Ich weiß gar nicht, ob das so geheim noch ist, aber was ich total schätze, um ein tolles Naturerlebnis am Meer zu haben, das ist der Morgen, der frühe Morgen in Sierksdorf. Da muss man hinlaufen, da gibt es nicht viele Parkplätze. Man muss sich diesem Ort einfach auch dann schon mal ein bisschen nähern. Man kann nicht einfach hinfahren und sich dann da kurz mal hinstellen. Man nähert sich dem an und kommt dann in dieses tolle Natur-Erlebnis Step by Step hinein. Und da ist es, glaube ich, egal, welche Jahreszeit ich wähle. Morgens früh unterhalb des Steilufers in Sierksdorf, das ist ein toller Ort, um den Sonnenaufgang zu sehen. Dann, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber das finde ich auch ein tolles Erlebnis, ist das Meer bei Nacht. Wenn man sowohl auf dem Meer als auch am Strand sich auf das Meer einlässt, dass man wirklich den Blick in die Ferne hat, in den Himmel, weil der Himmel ist dann, spielt da nochmal stärker mit hinein, weil es sehr, sehr davon abhängig ist, ob der Mond jetzt Lichtspiegelung hat auf dem Meer oder nicht. Das sind, also wenn man wirklich bei Vollmond und klarer Sicht nachts am Meer oder auf dem Meer ist, das ist ein Erlebnis, was man nicht so schnell vergisst. Das ist auch meine, ja, auch eine ganz, 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 ist auch eine wichtige Empfehlung. Und aktuell gibt es noch eine Sache, die sehr besonders ist. Und zwar, wir haben ja, ich schaue jetzt gerade auf die Ostsee. Ich habe noch nie die Ostsee so weit zugefroren gesehen, wie das aktuell ist. Wir haben hunderte Meter Eis auf der Lübecker Bucht.
Wow.
Und es wird jetzt die nächsten Tage Plusgrade geben nach dieser langen Kälteperiode. Und diese Eisschicht wird schnell, also wegschmelzen logischerweise. Aber wer jetzt noch ganz, na gut, jetzt fällt mir gerade ein, dass dieser Podcast im April wahrscheinlich ausgestrahlt wird und das ein blöder Tipp ist. Aber trotzdem, es ist andersherum. Wenn sowas mal wieder ist, dass Eis auf der Ostsee ist, da lohnt es sich einfach mal herzufahren und sich das anzugucken, weil das ist ein seltenes Spektakel und wirklich faszinierend. Ja, das sind die drei Tipps.
Super. Ich hänge einen vierten dran. Wir kommen in Ihre Galerie. Und
ja, natürlich. Sie sind herzlich eingeladen, zu mir in die Galerie zu kommen. Ich habe ja auch hier offenes Atelier. Das ist das ganze Jahr über immer samstags zwischen 12 und 16 Uhr. Und ich bin auch oft, also im Sommer immer vor Ort eigentlich oder fast immer. Und im Winter ist aber auch geöffnet. Da bin ich auch ab und an hier. Sonst ist meine Mitarbeiterin hier. Und man kann sich die Bilder anschauen. Hier sind, ich denke, über 100 Bilder in der Ateliergalerie. Es ist auch relativ groß. Und man kann sich wirklich einen guten Eindruck von der Vielfalt des Meeres verschaffen. Und direkt gegenüber ist eben das echte Meer. Und das ist nochmal eine Spur schöner. Also man kann das gut verbinden, wenn man hier mal an die Ostsee fährt.
Das machen wir. Wir setzen uns gleich ins Auto und fahren los. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses sehr kurzweilige und interessante Gespräch über das Thema Wasser und Malerei. Vielen Dank.
Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Barmhauer. Vielen, vielen Dank.
Und allen da draußen, die zugehört haben, bleibt mir wie immer zu sagen, ich freue mich, wenn ihr eine Bewertung da lasst bei den üblichen Podcast-Plattformen, wo man bewerten kann. Und ja, bleibt im Strom. Tschüss.
Tschüss.
Wasserkünste, der Podcast, der die Strömung von Kunst, Kultur und Gartenkultur miteinander verbindet. Wasserkünste.